HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Es ist wieder Berlinale. Zum letzten Mal mit Dieter Koslick als Direktor und mit so vielen Filmfrauen wie noch nie. Vom Eröffnungsfilm über den Wettbewerb bis zur Jury. Gleich 7 Filme von Frauen stehen diesmal im Wettbewerb um die Bären. Eine Retrospektive zeigt ausschließlich Filme von deutschen Frauen. Der Eröffnungsfilm ist The Kindness of Strangers von der Dänin Lone Scherfig. Und Präsidentin der Jury ist die französische Schauspielerin Juliette Binoche. Nachdem 2018 die MeToo-Debatte im Mittelpunkt stand, scheinen die Frauen nun auf allen Ebenen auf der Berlinale angekommen zu sein. Das Festival ist in diesem Jahr so weiblich wie nie zuvor. Aber, so meint manche Kollegin, es könnte immer noch ein bisschen mehr sein.
Would I like to see more women in competition? Absolutely.
Kate Blanchett wünscht sich mehr Filmemacherinnen im Wettbewerb. Im vergangenen Jahr war die australische Schauspielerin Präsidentin der Jury auf den Filmfestspielen in Cannes. Damals tobte eine heftige Debatte über sexuellen Missbrauch und Diskriminierung in Hollywood und darüber, warum Frauen im Film so dramatisch unterrepräsentiert sind. Damit sich die Qualität verbessert und um wirklich nachhaltige Veränderungen zu erreichen, muss man handeln. Es braucht Aktionen und keine Verallgemeinerungen oder erhobene Zeigefinger. Es scheint, als habe Berlinale Festivalleiter Dieter Koslick die Australierin erhört. Auch auf der Berlinale sind Frauen freilich noch unterrepräsentiert. Deswegen unterschreibt Koslick am kommenden Samstag ganz offiziell eine Zusicherung über die Geschlechterparität von Frauen in Film und Fernsehen. Unter dem Dach der Frauenorganisation WIFT, Women in Film and Television, verspricht er in einem nicht ganz so eleganten Englisch eine 50-prozentige Frauenquote. In diesem Jahr sind gleich 7 der 17 Filme im Wettbewerb von Frauen. Ein Rekord. Darunter 3 deutschsprachige Produktionen. Neben der Österreicherin Marie Kreuzer konkurrieren auch die beiden Deutschen Angela Schanelek und Nora Finkscheid um den Goldenen Bären. Und der Eröffnungsfilm ist in diesem Jahr ebenfalls von einer Frau, der Dänin Lone Scherfig. Frauen hinter der Kamera hatten und haben es im Film sehr schwer. Davon kann Filmpionierin Margarete von Trotter ein Lied singen.
Anfang der 60er, als ich dann nach München zurückkam, konnte man sich nicht vorstellen, dass ich als Frau überhaupt eine Chance gehabt hätte, ja, als Regisseurin irgendwo mich anzubieten. Also das war irgendwo im Hinterkopf, aber das habe ich noch nicht mal laut gesagt, da hätte ich mich für geschämt, weil hätten alle nur gelacht. Ja.
Margarete von Trotter war über Jahrzehnte die einzige deutsche Frau am Kinohorizont weit und breit, neben den Fassbinders, Schlöndorfs und Wenders ihrer Generation. Heute ist das freilich anders. Maren Ade, Caroline Link, Nicole Krebitz, deutsche Frauen sind international im Film sehr erfolgreich. Sie stellt Festivalleiter Dieter Koslick in diesem Jahr sogar ins Zentrum der Berlinale Retrospektive. Zu sehen sind Filme, die vor allem die Lebenswelten von Frauen in der DDR und der Bundesrepublik zwischen 1968 und 1999 festhalten. Und um es mit den Worten von Kate Blanchett zu sagen:
Being attractive doesn't preclude being intelligent.
Wer attraktiv ist, ist nicht zwangsläufig weniger intelligent. Berlin ist nicht Cannes und auch nicht Hollywood. Zum Glück. Berlin ist politischer, besonders in diesem Jahr. Das zeigt sich vielleicht auch in der Wahl der Jurypräsidentin. Schauspielerin Juliette Binoche schenkt der 69. Berlinale in diesem Jahr ihr Gesicht und ihren Kopf und ist gleichzeitig in einem Film zu sehen. Celle que vous croyez, Berlinale 2019, ganz viel Frauenpower.
Dazu hr-info-Kulturreporter Jan Tussing. Die Berlinale dauert bis zum 17. Februar. Rund 400 Filme werden zu sehen sein. Einer davon erzählt eine ganz besondere Geschichte. Born in Evin von Mariam Zahreh. 1983 in Teheran geboren, in Frankfurt aufgewachsen, in Potsdam-Babelsberg an der Filmhochschule Konrad Wolf ausgebildet. Wir kennen sie bisher vor allem als Schauspielerin aus dem Tatort Berlin, aus den Filmen Shahada und Transit oder aus der Fernsehserie Four Blocks. Auf der Berlinale ist Uraufführung ihres ersten Dokumentarfilms, Born in Evin. Evin ist das bekannteste und berüchtigtste Gefängnis des Iran. Entstanden 1971 am nördlichen Stadtrand von Teheran, ursprünglich mal ausgelegt für 320 Insassen. Während der Schah-Zeit waren bis zu 1500 Menschen dort inhaftiert, nach der Islamischen Revolution bis zu 15.000, viele von ihnen politische Häftlinge. Dort im Gefängnis wurde Mariam Sareh geboren. Für ihren Film ist sie auf Spurensuche gegangen in ihrem eigenen Leben und in dem anderer Menschen, die in diesem Gefängnis zur Welt gekommen sind. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat und was sie rausgefunden hat, auch über ihre eigene Geschichte.
Ich habe vor allen Dingen herausgefunden, wie schwierig es ist, sich mit den Teilen der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, über die man nicht spricht. Also der Film beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man gegen das Schweigen, was innerhalb der Familie als Reaktion auch auf traumatische Erfahrungen entstanden worden ist, wie kann man da einen neuen Umgang zu finden? Wie kann man versuchen, dem zu begegnen und sich der Angst zu stellen, dorthin zu gehen, wo die Angst wohnt und zu sagen, ich schaue mir das an. Und dieser Prozess, das begleitet der Film. Und da treffe ich die verschiedensten Menschen, andere Überlebende, Experten, Menschenrechtsaktivisten, die seit Jahrzehnten darüber forschen und daran arbeiten und eben die anderen Kinder. Und der Film macht diesen Prozess dieser Suche sichtbar.
Sie sind Schauspielerin, haben jetzt zum ersten Mal als Regisseurin mit diesem Film, diesem Dokumentarfilm gearbeitet. Was war das für eine Erfahrung für Sie, die Seiten zu wechseln?
Ich habe ja vor einigen Jahren schon angefangen, so erst als Dramaturgin zu arbeiten und als Co-Autorin mitzuschreiben. Dann habe ich mein erstes Theaterstück geschrieben, 2017, was dieses Jahr auch nochmal aufgeführt worden ist. Das heißt, der Prozess ging so, der war nicht so ganz abrupt, sondern ich hatte schon verschiedene Erfahrungen gemacht mit der anderen Seite sozusagen. Aber ja, es ist schon interessant, weil das ja Dokumentarfilm ja auch ein anderes Medium ist als die Fiktion und man da auch eine andere moralische Verpflichtung hat gegenüber der Protagonisten, die man interviewt und eben auf die man trifft und da auch eine Struktur hineinzufinden. Also es ist beides gewesen. Also ich denke, ich hatte relativ klare Vorstellungen darüber, wie ich dramaturgisch arbeiten möchte und trotzdem war das natürlich eine völlig neue Erfahrung und ich habe vieles gelernt.
Und ja. Wie sind Sie als Regisseurin, als Frau wahrgenommen worden oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Also für mich war es extrem wichtig, von Anfang an eben, weil ich mich sehr engagiere dafür, dass es dass Frauen mehr Teilhabe in den Strukturen bei der Entstehung von Filmen haben. Und das ist schon lange so. Und deshalb war es mir wichtig, dass sich das in meiner Struktur auch wiederfindet. Also mit wem will ich arbeiten? Ich habe zum Beispiel mit einer Kamerafrau gearbeitet. Ich habe mit einer Filmproduktion gearbeitet, die eine fast 100%ige Quote von Regisseurinnen hat. Und ich fast ausschließlich mit Frauen arbeiten. Und es war mir wichtig. Also die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, haben ein großes Bewusstsein für diese Schieflage gehabt, für diese Ungerechtigkeit, die da immer noch in den Förderstrukturen und auch in den Entstehungsstrukturen da sind. Und das habe ich versucht, nicht zu reproduzieren, sondern wirklich neu umzusetzen, zu sagen, wie sieht mein Team aus, aber auch nicht nur hinter der Kamera, sondern auch, wie porträtiere ich die Frauen, ich habe ja sehr viele Frauen getroffen, wie porträtiere ich die in der Bildsprache und was kommt inhaltlich vor? Also wir haben da auf allen Ebenen versucht, mit sehr viel Bewusstsein an diese Schieflage da ranzugehen. Ja.
Im Geschäftsleben heißt es ja oft, Frauen, die nach oben wollen, stoßen an die viel zitierte gläserne Decke. Ist das in der Filmbranche auch so oder haben Sie eher wenig Schwierigkeiten gehabt, Ihre Ideen auch umzusetzen?
Ich hatte in dem Fall das Glück, dass ich meine Ideen umsetzen konnte, aber eben weil ich mir Partner gesucht habe, die gleichen Ideale haben. Und dadurch haben wir da gemeinsam in dieser Kollektivität und diesem Team auch das umsetzen können. Deshalb gab es da nicht so viele Widerstände. Aber prinzipiell ja, es ist enorm. Das sieht man ja an der Arbeit der Pro-Quote Film, wie wenig die Frauen da zum Erzählen kommen und wie wenig diese Stoffe umgesetzt werden. Und das ist natürlich so. Und damit habe ich als Schauspielerin schon zu tun gehabt. Aber auch, das kriegt ja jeder mit. Da braucht man ja nur in die Statistik zu schauen.
Frauen vor und hinter der Kamera sind ja ein Thema, auch auf der diesjährigen Berlinale. Wir haben es gehört. Wie erleben Sie denn Frauenrollen und Frauenbilder in den Filmen, die Sie machen? Hat es da auch schon mal was gegeben, wo Sie gesagt haben, nee, das ärgert mich so, das mache ich gar nicht?
Ja, absolut. Also ich habe keine Hemmungen, Rollen abzusagen. Und da ist die Schnittstelle zwischen der sexistischen Darstellung, aber auch der xenophoben und rassistischen, ist da, das nimmt sich nicht viel. Also da brauchen wir definitiv noch viel, viel mehr Wandel. Und doch, darauf bin ich natürlich gestoßen in meiner Arbeit. Aber klar, man hat auch eine Selbstverantwortung, dann zu sagen, möchte ich das Teil davon sein? Möchte ich da mit dran arbeiten, mein Talent, meine Arbeit reinstecken, um was zu reproduzieren, woran ich nicht glaube? Oder tue ich es eben nicht? Da habe ich schon versucht, immer darauf zu achten, das nicht zu tun.
Es entsteht jetzt so ein Bewusstsein, nicht nur, aber auch auf der Berlinale oder mit Pro Quote, was Sie auch schon erwähnt haben. Was müsste jetzt der nächste Schritt oder was müssten die nächsten Schritte sein? Wie müsste es jetzt weitergehen?
Ja, ich denke, dass die Verpflichtungen, die jetzt dieses Jahr einige der großen A-Festivals, zu der sie sich verschrieben haben, zu sagen, wir wollen mehr Filme von Frauen einladen, wir wollen, dass da eine Gleichheit gibt. Ich glaube natürlich, letztendlich ist es dann doch auch eine bürokratische Aufgabe zu gucken, dass das in allen Strukturen von Förderstrukturen bis Besetzungen innerhalb, also Besetzung meine ich auch, wie sind die Teams, wie sind die verteilt, dass da immer mehr Bewusstsein reinkommt. Und letztendlich muss es natürlich doch auch durch eine Quote reguliert werden. Also ich denke, glaube da sehr dran, weil an dieses Selbstversprechen, nee, das glaube ich wird... Das wird nicht sehr erfolgreich sein.
Sagt Mariam Sareh, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Ihr Film Born in Evin wird auf der Berlinale uraufgeführt. Das Festival, wir haben es gehört, ist in diesem Jahr so weiblich wie noch nie und immer mehr Regisseurinnen und Filmemacherinnen fordern ihren Platz ein. Trotzdem, auf solchen großen Festivals ist und bleibt immer auch ein Thema: Wer hat welche Klamotte an? Wer präsentiert sich wie auf dem roten Teppich? Wer versprüht Glamour und wer ist eher irgendwie peinlich? Mit hoher Wahrscheinlichkeit in Sachen Mode immer vertreten ein Kleid von Dior. Wer so eine Robe haben will, sollte ein paar tausend Euro übrig haben. Einfach nur anschauen geht aber deutlich preiswerter. Im Victoria and Albert Museum in London in der Ausstellung Christian Dior, Designer of Dreams.
Pailletten, Federn, Rüschen und Stickereien in Weiß, Blau, Schwarz und Türkis. Wer den Ballroom der Dior-Ausstellung betritt, sieht Abendkleider aus 7 Jahrzehnten im Licht der Spots und Kronleuchter funkeln. Sicherlich einer der Höhepunkte der Schau. Besucherin Meryl Powell ist begeistert.
It's hard not to really love the ball gown.
Es ist schwer, den Raum mit den Ballkleidern nicht zu lieben, weil er wie eine Miniatur von Versailles aussieht. Wenn man diese exquisiten Kleider sieht, wünscht man sich, wenigstens einmal selbst so auszusehen.
In fact, once would be good.
Genau das mache die zeitlose Anziehungskraft des Hauses Dior aus, meint der englische Hutdesigner Stephen Jones, der Berühmtheiten von Prinzessin Diana bis zu Katy Perry ausgestattet hat. Auch in Zusammenarbeit mit Dior, wie hier zu sehen ist.
Women 50 years ago or now want to look in many, many different ways.
Ob vor 50 Jahren oder heute wollen Frauen sehr unterschiedlich aussehen, aber manchmal einfach nur schön und romantisch, wie in einem Traum. Und deshalb hat die Ausstellung den richtigen Titel, denn Dior war der Designer der Träume.
Because he was the designer of dreams.
Das Victoria and Albert Museum hier in London schaut weit zurück. Von Dior-Kreationen der Gegenwart zu den Anfängen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Christian Dior selbst am Zeichentisch.
At Blenheim Palace near Oxford, Princess Margaret graced the Christian Dior Fashion Show.
Legendär die Schauen im royalen Blenheim Palace bei Oxford. Für Prinzessin Margaret veranstaltete Christian Dior dort 1954 eine Benefiz-Show zugunsten des Roten Kreuzes. Die modeverrückte Schwester der Queen war eine der größten Anhängerinnen des Designers. Legendär sein Seidenkleid für ihren 21. Geburtstag, das in der Ausstellung zu sehen ist, wenngleich nicht mehr ganz so strahlend weiß wie damals.
He loved Britain. He used English tweeds.
Er liebte Großbritannien. Er verwendete englischen Tweed und englische Wolle. Viele der Mannequins im Haus Dior kamen aus Großbritannien. Und er liebte diesen Mix aus Aristokratie und Punk. 1926 reiste Christian Dior als junger Mann erstmals auf die Insel, verliebte sich in englische Tradition, Höflichkeit und Architektur, wie Oriol Cullen ihn zitiert, die Kuratorin der Ausstellung. Dior war ein bekennender Anglophiler. Er schrieb ein ganzes Kapitel über Großbritannien in seiner Autobiografie. Dort erinnert er sich an seine Kindheit in der Normandie, wo er sich damals schon mit England auf der anderen Seite des Ärmelkanals verbunden fühlte. Seine Mutter hatte einen englischen Garten angelegt. Für ihn war England ein romantischer Ort. Das ist dann auch der besondere Schwerpunkt dieser Ausstellung, das extra zu den Teilen, die bereits zuvor in Paris zu sehen waren. Das Victoria and Albert Museum präsentiert 200 Kleider von Christian Dior und den bis heute 6 Kreativdirektoren des Hauses, darunter Yves Saint Laurent und John Galliano. Dazu 300 weitere Objekte aus dem Dior-Kosmos, von Taschen, Hüten und Schmuckstücken bis zu den berühmten Parfums. Ein Reich der Träume für den Designer der Träume.
Christoph Heinzle über die Ausstellung Christian Dior, Designer of Dreams, zu sehen bis zum 14. Juli im Victoria and Albert Museum in London. Aber auch direkt vor der hessischen Haustür gibt's Sehenswertes. Unser Kulturreporter Jan Tussing empfiehlt die kleine Portion Kunst für zwischendurch.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Kulturtipp für das kommende Wochenende ist eine Ausstellung im MMK, im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, im Zollamt, direkt gegenüber vom Dom. Hier bespielt die US-amerikanische Künstlerin Bunny Rogers zwei Räume und das macht sie auf sinnliche Art. Wenn man die Treppen zum Hauptraum hochgeht, sieht man am Ende des sehr dunkel gehaltenen Raums einen Eisberg bis unter die Decke. Weiß reflektiert er das Licht. Man kann ihn auch anfassen. Es ist echtes Eis, richtig kalt, und die Abdrücke der Hände von anderen Besuchern laden uns ein, ihn ebenfalls anzufassen. Auf dem Weg zum Eisberg aber, mitten im Raum, liegt ein Riesenkalamar, also ein riesiges Meeresungeheuer, mindestens 4 Meter lang, platt, ausgestreckt, als wäre es gerade erst angeschwemmt, und Pfützen von Wasser sind noch auf dem schwarzen Fußboden zu sehen. Spätestens jetzt merkt man auch den Geruch im Raum, blumig, aber etwas modrig. Ein Duft, den Bunny Rogers für die Ausstellung eigens kreiert hat. Der gesamte Raum ist sehr übersichtlich. An den Seiten ist er gesäumt von schmiedeeisernen Zäunen, verschnörkelt mit runden Emblemen, auf denen Schmetterlinge zu sehen sind. Wenn man länger in dem Raum bleibt, kommt man sich wie in einem Buch vor oder einer Buchillustration. Bilder, die man irgendwo schon mal gesehen hat, aufgeladen mit Symbolen, die man selbst für sich erstmal begreifen muss. Der Besuch im Zollamt ist mehr eine Erfahrung als ein normaler Museumsbesuch. Auch wenn die Kuratoren uns viel Information über das Reale, das Mystische und Symbolische von Bunny Rogers anbieten, finde ich, geht es in erster Linie um das Erleben. Bilder, die Assoziationen wecken und Erinnerungen, die hochkommen, wenn man die Kälte des Eisbergs fühlt oder den Geruch wahrnimmt. Das macht die Ausstellung interessant. Und es reicht ein kurzer Besuch, um die Sinne zu schärfen und einfach abzuschalten.
Der hr-info-Kulturtipp. Jan Tussing empfiehlt die Ausstellung von Bunny Rogers im Museum für Moderne Kunst Frankfurt im Zollamt am Dom, zu sehen bis zum 28. April. Rund 180 Kilometer weiter südlich in Baden-Baden hat ein eher kleines Museum 4 Wochen lang einen großen Publikumsmagneten. Das Bild des englischen Street-Art-Künstlers Banksy, das sich während einer Kunstauktion bei Sotheby's im vergangenen Herbst vor aller Augen mithilfe eines eingebauten Mechanismus selbst zerstört hat. Zumindest zum Teil. Besondere Vorsicht war geboten. Schließlich hängen die geschredderten Teile in langen Papierstreifen aus dem Rahmen unten raus. Großes Aufatmen dann im Museum Frieda Burda, als es dann endlich an der Wand hing, hinter dickem Panzerglas.
Der Direktor des Museums Frieda Burda, Henning Schaper, nutzte die Gelegenheit, die Bedeutung des Werks zu betonen.
Es gibt an sich stärkere Motive von Banksy, aber die Idee, wie er das Motiv hier in den Rahmen gesteckt hat, wie er den Mechanismus in diesen alten Rahmen eingebaut hat. Ich glaube, hier schon wie an einer Performance in London im Oktober ein neues Werk entstanden, was Banksy auch gesagt hat. Eingeliefert wurde ein Werk mit dem Namen Girl with Balloon. Und jetzt stehen wir hier vor Love is in the Bin. Die Liebe ist im Eimer. Das heißt, Banksy hat dem Ganzen auch einen neuen Namen zugeordnet. Wir stehen hier vor, ich glaube, dem originellsten aller Banksy-Werke.
Bevor das Werk aufgehängt wurde, hat das Museum den Bilderrahmen geöffnet. Denn was, wenn der Schreddermechanismus plötzlich wieder angehen und den Rest des Bildes zerstören würde? Angeblich wollte das Banksy ja so, es hat nur nicht ganz geklappt. Henning Schaper ist sich da aber nicht so sicher. Halb geschreddert und mit dem noch intakten roten Luftballon sehe das Bild doch viel spektakulärer aus.
Ich halte den Banksy für so clever, zwar auch kritisch, für anarchisch, aber auch mit sehr viel Humor und Intelligenz ausgestattet, dass er das sehr, sehr präzise geplant hat.
Gekauft hatte sein Werk laut Angaben des Auktionshauses Sotheby's eine europäische Sammlerin, die, wen wundert es, gut bekannt ist mit dem Kunstsammler Frieda Burda. Und das hat letztendlich wohl den Ausschlag gegeben, weswegen diese neue Ikone der zeitgenössischen Kunst eben nicht in London, Paris oder New York zu sehen ist, sondern in Baden-Baden. Ob auch Geld geflossen ist, um das Werk nach Baden-Baden zu holen? Henning Schaper schüttelt den Kopf.
Nichts, überhaupt nichts. Gar nichts.
Und man will mit der Präsentation des Banksy-Werks auch kein Geld verdienen. Das sei man Banksy schuldig, so Henning Schaper. Denn der Graffiti-Künstler Banksy wolle ja gerade nicht, dass man für seine Kunst Eintritt zahlen muss. Wer möchte, kann beim Museumsbesuch etwas spenden für ein lokales Flüchtlingsprojekt.
Marie-Dominique Wetzel aus Baden-Baden. Dort hängt bis zum 3. März das Bild von Banksy, das zuerst Girl with Balloon hieß, sich selbst zur Hälfte geschreddert hat und jetzt unter dem Titel Love is in the Bin 4 Wochen lang im Museum Frieda Burda zu sehen ist. So mancher Museumsbesucher, wenn er nicht in der Stadt zu Hause ist, wird nach seinem Ausflug in die Kunst ins Taxi steigen und das tun, was heute die meisten Menschen tun, wenn sie eigentlich gerade nichts zu tun haben, das Smartphone in die Hand nehmen. Ein junger Taxifahrer in der südirakischen Stadt Basra setzt dem etwas entgegen, eine Einladung zum Lesen.
Die Hutablage und das Armaturenbrett des verbeulten gelben Taxis ähneln Bücherregalen. Im Rückfenster hängt ein selbstgemaltes Schild, auf dem steht: Steig ein und genieße das Lesen. Seit einem Vierteljahr fährt Ali Muayyad Qasim, 20 Jahre, in der südirakischen Millionenstadt Basra Taxi, um sein Studium zu finanzieren. Als ich als Taxifahrer angefangen habe, habe ich das Lesen vernachlässigt. Den ganzen Tag saß ich im Auto und konnte nicht lesen. Dann dachte ich, ich nehme meine Bücher mit ins Taxi und lese während der Wartezeit. Es wurden dann immer mehr Bücher im Auto. Die Fahrgäste fingen an, danach zu fragen. Da habe ich ihnen gesagt, ihr könnt die auch gerne lesen. Schritt für Schritt wurde das Taxi des Lesens draus. Alis Familie ist nicht besonders kulturinteressiert. Sein Vater hat ein Geschäft für Mobiltelefone. Ausgerechnet. Denn Ali hält wenig von Handys und findet, dass seine Fahrgäste zu viel Zeit mit ihren Smartphones verplempern. Tag und Nacht auf das Handy zu starren, ist schlecht für die Augen, denn die sind sehr sensibel. Mir ist bei meiner Initiative wichtig, dass sich die Fahrgäste nicht mit dem Handy beschäftigen und dass sie nicht dummes Zeug reden, Klatsch und Tratsch, denn davon haben sie nichts. Aber bei einem Buch spürt man was. Selbst wenn man nur 4 oder 5 Sätze liest, hat man was davon. Vielleicht ein Lächeln oder irgendwas anderes. Mit 14 fing Ali an, sich mit Literatur zu beschäftigen. Er liest fast ausschließlich irakische Autoren. Romane, Novellen, Kurzgeschichten und am liebsten Gedichte. Bei ihm zu Hause stehen mittlerweile etwa 70 Bücher. Seine Leidenschaft gibt er nun weiter. Im Lesetaxi fordere ich die Leute heraus. Ich sage dem Fahrgast, wenn Sie eines der Bücher 10 Minuten lang gelesen haben, schenke ich es Ihnen. An manchen Tagen gebe ich so 3 Bücher her, an anderen keines. Einige Fahrgäste sagen, schöne Idee, aber ich kann jetzt keine 10 Minuten lesen. Oder sie blättern in einem Buch, geben es dann aber zurück. Mittlerweile liest Ali nicht nur, sondern schreibt auch. Er hat entdeckt, dass er ein Talent für das Schreiben von Theaterstücken zu haben scheint. Eines wurde bereits auf die Bühne gebracht. 2-mal gewann Ali eine Auszeichnung. Später will er Theaterwissenschaften studieren. Das Lesetaxi ist längst über Basra hinaus bekannt. Einige Fernsehsender haben Ali interviewt. Deshalb schicken die ersten Verlage und Autoren ihm nun Bücher, damit er sie in sein Taxi legt. Gerade junge Iraker sind viel in sozialen Medien unterwegs. Jeder hat ein Smartphone. Ali ist dennoch optimistisch. Es wird immer weniger gelesen. Das Lesen droht auszusterben. Man hat keinen Bezug mehr zum Buch. Ich bin aber der Ansicht, dass das Lesen zurückkommen wird. Denn immer mehr junge Leute lesen. Sie gehen bei uns in die Farahidi-Straße, die Straße der Buchhändler. Oder sie gehen zu Schriftstellern. Und sie schreiben auch wieder mehr.
Unser Korrespondent Carsten Kühntop über Ali, der im südirakischen Basra studiert und Taxi fährt und der seine Fahrgäste zum Lesen verführen will. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.